Deutschlandfunk Kultur Lesart mit Maike Albart.
Guten Tag. In unseren Breitengraden herrscht seit Jahrhunderten große Begeisterung für den Süden und die Antike, was vielleicht mehr mit den Deutschen als mit Griechenland oder Italien zu tun hat. Ich stelle Ihnen heute mehrere Bücher vor, die der urdeutschen Sehnsucht nach Ländern, in denen Zitronen blühen und Ruinen darauf warten, ausgebuddelt zu werden, kritisch nachgehen. Dass Goethe da nicht fehlen darf, versteht sich fast von selbst. Aber zuerst soll es um einen Mann gehen, der vor 200 Jahren geboren wurde, die Epen Homers wie Tatsachenberichte las, mit Hundertschaften zu graben begann und gleich mehrere Schätze hob, aber bis heute umstritten ist. Heinrich Schliemann. Herzlich willkommen zu unserem politischen Buchmagazin.
Deutschlandfunk Kultur. Lesart.
Er war unverwüstlich und besaß einen enormen Instinkt, brachte es nach einem Schiffbruch zum Millionär und verschrieb sich schließlich der Archäologie. Heinrich Schliemann am 6. Januar 1822, also vor beinahe genau 200 Jahren geboren, der Entdecker Trojas. Die Deutschen und ihr Verhältnis zur Antike, darum geht es heute in der Lesart. Und ob Schliemann ein Genie war oder völlig überschätzt, will ich jetzt mit zwei Gästen besprechen, die ihn besonders gut kennen. Bei mir im Studio ist der Journalist Frank Vorpahl. Schliemann und das Gold von Troja, Mythos und Wirklichkeit heißt sein Buch. Und zugeschaltet ist uns die Archäologin Leonie Hellmeier. Sie ist Verfasserin einer Biografie mit dem vielsagenden Titel Der Mann, der Troja erfand. Frau Hellmeier, warum hat Schliemann Troja denn in Ihren Augen nicht gefunden, sondern erfunden?
Es ist so, Troja war im 19. Jahrhundert schon ein relativ allgegenwärtiges Thema und war seit Jahrtausenden eigentlich ein bedeutender Erinnerungsort für Europa. Und ich finde, das Spannende ist, so im Mittelalter zum Beispiel interessierten sich vor allem die Künstler und die Dichter für die homerischen Epen sozusagen als Inspirationsquelle. Und im 19. Jahrhundert, also zu Schliemanns Zeiten, da begannen auch Wissenschaftler, sich für dieses Thema zu interessieren und so neue Fragen zu stellen, nämlich vor allem, ob das Ganze historisch belegbar ist, ob Troja wirklich existiert hat und wenn ja, wo. Und ich finde, Schliemanns Verdienst ist es, dass er sich eben auch auf diese Suche machte und dann eine in jedem Fall bedeutende und sehr alte Siedlung ausgrub, die über 4000 Jahre bewohnt war. Gleichzeitig aber in die Welt rief, er hätte jetzt das homerische Troja entdeckt und mit dieser Behauptung den Mythos mit einem real existierenden Ort eigentlich fest verankerte. Und letztendlich steht Schliemann sozusagen am Anfang einer Debatte, die bis heute anhält. Nämlich, gab es wirklich Troja? Und wenn ja, lag Troja unter dem Hügel Hissarlik. Und insofern finde ich schon, dass Schliemann Troja auf eine neue Weise erfunden und in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt hat.
Frank Vorpahl, Schliemann war ja ein erfolgreicher, mit allen Wassern gewaschener Geschäftsmann und er war auch ein Mediengenie. Wieso hat er sich denn eigentlich auf die Archäologie gestürzt?
Also ich glaube, wenn Schliemann heute leben würde, wäre er wahrscheinlich Twitter-König, inklusive Fake News.
Ja.
Er hat ja spät mit der Archäologie begonnen, mit 45, 50 etwa. Das war ja damals dann schon ein alter Mann. Und mit den Medien hat er es ohnehin. Also er möchte gern sein Reichtum, er ist inzwischen Millionär geworden im Krimkrieg, zuvor im Goldrausch in Sacramento. Er hat also viel Geld und ist so mit 45 in so einer Art Midlife-Crisis, will sich neu erfinden und weiß dann nicht genau wohin und versucht es erstmal mit der Reiseschriftstellerei, schreibt wunderbare Bücher über Japan und China. Und dann hat er so ein Urerlebnis in Paris, hat sein China- und Japan-Buch keinen Erfolg, sondern stattdessen ein Grieche, Nikolaides, der legt eine topografische Karte der Ilias vor und da wird unser Schliemann hellhörig und denkt, ah, es ist die Schatzsuche, es ist sozusagen die Suche nach Mythen, Mythen und Gold. Und das ist, glaube ich, dieser Nikolaides, der ihn in Paris 1867 auf die Spur bringt.
Das Gold hat ihn gelockt. Frau Hellmeier, hatte denn Schliemann den Gelehrten auch etwas voraus? Er hat ja immer so ein bisschen verächtlich über die Arbeitszimmer und Bibliotheken mitunter gesprochen. Was konnte er, was die anderen nicht konnten?
Ich glaube, diese Verächtlichkeit kam vor allem daher, weil er eben selbst ein Amateur, ein Laie sozusagen war und als Laie in diese Wissenschaft reingekommen war. Also er wollte immer davor Wissenschaftler werden, aber er hat es eben aufgrund seiner Familienverhältnisse nicht geschafft, den akademischen Bildungsweg einzugehen. Und ich glaube, gerade deswegen hatte er aber auch so Eigenschaften, die andere Wissenschaftler nicht hatten. Zum Beispiel ist er eben in Sachen Medien neue Wege gegangen. Er hat von Anfang an bei seinen Grabungen die Presse mit eingebunden, hat die immer mit Grabungsberichten gefüttert und das alles auch so recht anschaulich beschrieben. Die Öffentlichkeit hat das gerne gelesen. Und das war sicherlich auch ein wichtiger Punkt, warum er so berühmt wurde und warum auch diese Entdeckung so um die Welt gegangen ist.
Diese Inszenierungsgabe, Sie haben ihn Twitter-König genannt, Frank Vorpal, war etwas, was Schliemann beherrschte. Sehen Sie denn in dieser Begeisterung für Griechenland und Homer auch etwas charakteristisch Deutsches? Schliemann war ja, Sie haben es erwähnt, Russe, später dann Amerikaner, also hatte verschiedene Zugehörigkeiten. Aber hängt es auch ein bisschen mit der fragilen nationalen Identität zusammen?
Also ich finde das so eine Urvorstellung, die man häufig hört, wenn man jetzt in Deutschland über Schliemann redet, dass man meint, er sei so deutsch gewesen, so preußisch, so nationalistisch. Und das versuche ich in meinem Buch schon zu zeigen. Also Schliemann hatte, glaube ich, unglaublich wenig Deutsches. Er hatte auch gar keine Vorstellung davon, dass Rassen existieren. Er fand das absurd, dass Amerikaner, er hat die Südstaaten besucht, beispielsweise die Schwarzen für minderwertig halten. Und er war 20 Jahre mit einer Russin verheiratet, viele Jahre mit einer Griechin, hat fast nie in Deutschland gelebt und ja, Deutschland mit 14 verlassen ist, gestorben als US-Amerikaner. Also ich glaube, Deutsch war an Heinrich Schliemann wenig. Was uns auffällt, ist das, was aber auch Briten oder Franzosen haben, dass die damals einen Tagesablauf hatten, der sehr streng geregelt war, sonst hätten sie auch nichts zustande gebracht. Also früh morgens um 4 aufstehen, aufs Pferd, im Meer baden jeden Tag, dann den ganzen Tag rumackern und nachts noch Bücher wälzen und vor allen Dingen schreiben. Also es ist ein sehr geregelter, strenger Tagesablauf, der mit unserer heutigen Work-Life-Balance nicht zusammenpasst, aber das ist, glaube ich, auch nichts Deutsches. Also ich halte an Heinrich Schliemann, ich weiß gar nicht, ob der so Deutscher war. Er ist vieles andere gewesen und hat sein Vaterland mit 14 Jahren verlassen.
Es gibt, Frau Hallmayr, ein ganz berühmtes Foto von 1873 von Schliemanns Frau mit dem Goldschmuck aus dem Schatz des Priamos, wie er ihn genannt hat. Welche Rolle hat denn die Ehefrau von Schliemann überhaupt gespielt?
Das war seine zweite Ehe und Sophia hat er sich auserwählt als Ehefrau, als er eine Sinnkrise hatte, 68, und als er auch eben den Weg in die Archäologie fand, irgendwie so sein ganzes Leben auf einen Neustart brachte. Und da hat er sich so ganz gezielt eine Frau ausgesucht, die schön natürlich ist, jung, eine Griechin sollte es sein und die auch gebildet war. Also er wollte unbedingt eine Frau, die sich auch genauso für Homer begeistert wie er, die trotzdem wie eine Schülerin für ihn war. Und ich glaube, er wollte auch einfach nicht alleine mit seinen Erfolgen dastehen. Er wollte auch jemanden an seiner Seite wissen, eine Frau, die mit ihm diesen Erfolg teilt. Und deswegen hat er auch dieses Bild in Umlauf gebracht. Es zeigt eben Sophia sehr schön mit dem Schmuck. Sie sieht aus wie eine trojanische Prinzessin. Und das hat natürlich für große Begeisterung gesorgt. Damit hatte er natürlich wieder was sehr Medienwirksames gebracht.
Er hat sie aber auch immer sehr geschickt inszeniert. Wie waren denn, Frank Vorpal, die Reaktionen in Europa insgesamt? Begeisterungsstürme, habe ich aus Ihrem Buch erfahren, hat er ja erst einmal in England ausgelöst.
Also ich glaube, dieses visuelle Mittel, eine junge, stolze Griechin mit diesem jahrtausendealten Schmuck aus Troja, der ja sozusagen das homerische Versprechen einlöst, scheint ja der Schmuck der Helena zu sein. Dieses visuelle Medium, Fotografie war auch was ganz Neues, dann diese schöne Frau. Also das hat, glaube ich, schon eine enorme Wirkung gehabt und viele Zeitgenossen haben dann das Visuelle für das Reale gehalten. Das ist das eine. In der Archäologenzunft selbst ist das auf wenig Gegenliebe gestoßen. Da ist auch immer ein bisschen Neid dabei. Schliemann als Quereinsteiger, Amateur. Und dann ist das Ganze natürlich auch ein Marketingtrick. Also diese Frau, halb Muse, halb Model mit diesem Schmuck, symbolisiert sozusagen den realen Homer. Und in Wahrheit hat sich Heinrich Schliemann ja auch hier wieder getäuscht. Also in Wirklichkeit ist dieser Schmuck ja gut 1000 Jahre älter als das von Homer beschriebene Troja, als das Troja des Trojanischen Krieges.
Leonie Hallmayr, welche Fehler hat Schliemann denn gemacht? Sie als Archäologin, Ihnen müssen sich doch manchmal auch die Haare gesträubt haben. Er hat ja damit Hundertschaften gegraben in dem vermeintlichen Troja.
Ja, auf jeden Fall. Also gerade in den ersten 3 Jahren hat er einen ziemlich brutalen Eingriff geführt auf dem Hügel Hissarlik. Da hat er einen riesigen Einschnitt machen lassen durch den Hügel. Und sein Ziel war es, so schnell wie möglich zum homerischen Troja vorzudringen. Und dabei hat er leider unwiederbringlich die oberen Siedlungsschichten zerstört. Also er hat sie halt weder konserviert noch vorher dokumentiert. Das ist ein Fehler, den man ihm bis heute nicht verzeihen kann. Aber bei aller Kritik, man muss halt sehen, er hat auch nicht nur 3 Jahre als Archäologe gearbeitet, sondern insgesamt rund 20 Jahre. Und da sehe ich dann wiederum einen Menschen, der sich zunehmend professionalisiert hat, der aus seinen Fehlern gelernt hat und durchaus Methoden entwickelt und gefördert hat, die bis heute gängige Praxis sind. Zum einen die Stratigraphie, also die Beobachtung der Schichtenabfolge. Was ich auch sehr spannend finde, ist, dass er einer der ersten war, der fächerübergreifend dachte. Also er lud auch Wissenschaftler aus anderen Disziplinen zu sich auf den Hügel ein. Die untersuchten dann beispielsweise die Botanik oder die topografischen Verhältnisse. Das war wie so ein Prototyp einer interdisziplinären Siedlungsgrabung. Und nicht zuletzt hat er auch den Kleinfunden eine große Bedeutung beigemessen. Das sind alles so Punkte, wo ich wiederum sehe, da hat sich jemand, der zunächst Laie war, nach und nach so in die Wissenschaft reingearbeitet.
Er hat ja dann auch diese Schätze, die er gefunden hat, einfach mitgenommen, Frank Vorpal. Ist das nicht auch ein sehr kolonialer Gestus, da aus der Türkei einfach etwas wegzuschleppen von diesen Inseln?
Also das Osmanische Reich, in dem Troja ja lag, ist erstmal selbst ein großes Kolonialreich. Ja. Also wenn man ins Archäologische Museum von Istanbul heute geht, da stehen ja sehr viele Sachen aus Tunesien, aus Istanbul. Also natürlich ist das Osmanische Reich selbst eine Kolonialmacht. Das lässt sich aber auch nicht so einfach bestehlen, ein solches Reich. Ja. Und Schliemann hat ja den Schatz des Priamos aus Troja herausgeschmuggelt und erlebte dann also einen riesigen Prozess, den die Türkei gegen ihn gemacht hat und weist fast 3 Jahre nicht ein und aus, muss den Schatz des Priamos verstecken, muss sich Rechtsanwälte suchen. Am Ende kommt es dann zu einem Vergleich und man einigt sich. Aber die illegale Ausfuhr von Schätzen, die zieht sich ja bei Schliemann bis zu seinem Tode. Also sein letzter Fund ist in Ägypten, der sogenannte Kopf der Kleopatra, hat mit Kleopatra allerdings nichts zu tun, aber er schmuggelt auch den heraus. Also dazulernen, was jetzt sozusagen illegales Graben und Herausschmuggeln von Schätzen betrifft, das war bei Schliemann nicht angesagt. Allerdings war das auch bei vielen seiner Zeitgenossen nicht so.
Ich habe ja ganz zu Beginn schon angedeutet, dass Schliemann einerseits ein Genie war, andererseits aber auch ein ganz schöner Spinner. Wie war das denn dann abschließend für Sie, Frau Hellmeier, in den Recherchen? Wie ist Ihr Eindruck jetzt nach der intensiven Beschäftigung mit den vielen Tausenden von Briefen und Manuskripten von Schliemann? Das ist ja ein reiches schriftliches Werk.
Ja, also ich fand es einfach sehr spannend, wie seine Persönlichkeit, wie viel man da über das 19. Jahrhundert ablesen kann. Diese Ruhelosigkeit von Schliemann, dass er immer so getrieben war, sein Leben lang, nie mehr als ein paar Monate an einem Ort blieb und aber auch so mental, dass er irgendwie immer so einen Forschungsdrang hatte und fremde Kulturen kennenlernen wollte, möglichst viel Wissen aufsaugen. Das war so diese eine Eigenschaft und dann aber auch seine Widersprüchlichkeit. Er hatte auch so viele Seiten an sich, die irgendwie nicht so richtig zusammenpassen, so was Verschwenderisches und dennoch Geiziges, aber auch so ein Gespür für die Zukunft. Das hat ihm vor allem als Kaufmann sehr geholfen, dass er irgendwie immer wusste, in welche Produkte er investieren muss. Und dann aber auch immer dieses Vergangenheitsliebende, dass er sich immer für die Geschichte interessierte. Und ich fand es so bemerkenswert, wie das halt wirklich den Zeitgeist dieser Epoche widerspiegelt, weil also es war die Zeit der Industrialisierung, das ganze Leben beschleunigte sich von 0 auf 100 sozusagen und es gab eben aber auch bei all diesem Fortschritt so ein auflebendes Interesse an Menschheitsgeschichte und das fand ich sehr spannend, also abgesehen von seiner archäologischen Karriere einfach so den Menschen insgesamt zu beleuchten und was er da so alles reflektiert aus dieser Zeit.
Und für Sie, Frank Vorpal, verrückter oder dann doch ein großes Genie?
Nein, ich glaube, verrückt war Heinrich Schliemann nicht. Er hat uns 100.000 Dokumente hinterlassen in seinem Nachlass in der Gennadius-Bibliothek, unter anderem Kopierbücher, wo er seine eigenen Briefe kopiert. Und wenn man als Historiker da rangeht und jetzt vergleicht, wie seine Marketingstrategien, seine Zeitungsartikel sind und das, was er dann sozusagen in seinen persönlichen Nachlassbriefen, Schriften hinterlassen hat, ergeben sich so viele Widersprüche, dass ich glaube, vor allen Dingen ist er ein großes Rätsel nach wie vor. Da kann man zahlreiche Doktoranden ransetzen, da kann man noch viel erforschen. Und was unterm Strich von Schliemann bleibt, ist natürlich, er ist der Entdecker einer vorantiken großen Hochkultur auf dem kontinentalen Europa, die vor ihm niemand kannte. Er entdeckt etwas völlig Neues in Troja, in Mykene, dann auch in Orchomenos. Also da bleibt eine große Entdeckung. Ich glaube, ein bisschen wie Kolumbus. Kolumbus wollte den Seeweg nach Indien finden, findet dann aber Amerika. Schliemann wollte gerne das homerische Troja finden oder die Helden Homers und entdeckt eine Zeit, die viel älter ist. Und diese Epoche hat er gefunden, entdeckt, freigelegt und die können wir heute begehen und das verdanken wir ihm. Und das ist insofern dann doch eine epochale Leistung.
Also ein großer Entdecker. Vielen Dank, Leonie Hellmeier und Frank Vorpahl. Wer eintauchen will in diese spezielle Antikenforschung, kann nachlesen bei Leonie Hellmeier, der Mann, der Troja erfand, das abenteuerliche Leben des Heinrich Schliemann. Es liegt vor in der WBG, 288 Seiten für 20 Euro. Und bei Frank Vorpahl, Schliemann und das Gold von Troja, Mythos und Wirklichkeit, erschien bei Galliani, 363 Seiten für 24 Euro.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Was es mit den Deutschen und ihrer Sehnsucht nach Griechenland, Italien und der Vergangenheit auf sich hat, beschäftigt uns heute in der Lesart im Deutschlandfunk Kultur. Wie sehr das Altertum die deutsche Identität nicht nur prägte, sondern sogar zur Gründung wissenschaftlicher Institutionen und ganzer Fachrichtungen führte und dann auch politisch immer wieder instrumentalisiert wurde, ist seit langem ein Forschungsgebiet des Historikers Stefan Rebenich. Genau darum dreht sich auch sein neues Buch »Die Deutschen und ihre Antike – eine wechselvolle Beziehung«, heißt es. Arno Ozesek weiß Genaueres.
Vorab eine Frage. Ein Buch mit dem Titel »Die Altertumsforschung in Deutschland«? Würden Sie sich das kaufen? Falls Sie vom Fach sind, vielleicht, sonst eher nicht. Stimmt's? Umso besser, dass Stefan Rebenichs Buch »Die Deutschen und ihre Antike« heißt. Denn da fliegen die Gedanken gleich los. Zu Hölderlins »Seliges Griechenland, du Haus der himmlischen Alle«, zu Schinkels klassizistischer Architektur, zu Schliemanns Troja, Hitlers Faible für antike Schlachten, Ex-Verteidigungsminister Guttenbergs hochmütigem Hinweis, er lese Platon im Urlaub im Original und so weiter und so fort. Der Haken daran, um all das geht es in Rebenichs Buch nicht oder, was Hitler betrifft, nur am Rande, sondern eben um die Altertumsforschung in Deutschland, um ihren Einfluss auf Bildung und Schule, um gewaltige Projekte der wissenschaftlichen Akademien, um Netzwerke und Streitigkeiten der Gelehrten, der Name einer Frau taucht übrigens erstmals auf Seite 190 auf, um die Rupturen der Weltkriege und die Kontinuitäten danach. Ja, das ist immer wieder trockene Kost. Und zugleich immer wieder faszinierend, hier und da sogar richtig aufregend, im Sinne eines tiefen Blicks hinter die Kulissen deutscher Antike-Begeisterung, die über zwei Jahrhunderte, Konservative wie Progressive, Linke wie Rechte, Träumer wie Realisten, mitgerissen hat. Am Anfang war Winkelmann. Lautet der erste Satz nach der Einleitung, eine unverzichtbare Anspielung auf jenen schwärmerischen Mastermind des hiesigen Klassizismus, Johann Joachim Winkelmann, der die Nachahmung der Alten für den einzigen Weg zu wahrer Größe hielt. Aber das war es auch schon mit Winkelmann. Rebenich geht sofort über zu dem Bildungsprogramm, das Wilhelm von Humboldt für Preußens Gymnasien entwarf.
Die griechische Sprache als Produkt des griechischen Geistes und als Ausdruck des griechischen Nationalcharakters besaß den absoluten Vorrang, da in ihr Einheit und Vielheit, Sinnliches und Geistiges, Objekt und Subjekt, Welt und Gemüt harmonisch verbunden seien, so Humboldt. Die Beschäftigung mit einer derart komplex strukturierten Sprache sollte nicht nur die eigene sprachliche Kompetenz fördern, sondern vielmehr den Menschen helfen, sich umfassend zu bilden und sich die Welt zu erschließen.
Und so kam es. Das Bürgertum avancierte auch dank seiner altsprachlichen Bildung zum selbstbewussten Bildungsbürgertum und bekam damit etwas Eigenes in die Hand.
Dem deutschen Bürgertum bot die Vergegenwärtigung der klassisch-griechischen Vergangenheit eine willkommene Alternative zur französisch-lateinischen Kulturhegemonie in Europa. Die nationale Begeisterung für die alten Griechen richtete sich gegen Frankreich und die Gallomanie des deutschen Adels, gegen den absolutistischen Staat und die Ständegesellschaft. Die Graecomanie war zugleich ein wichtiges Instrument der nationalen Identitätssicherung.
An diesem Punkt könnte das Buch ins politische, gesellschaftliche und kulturelle Leben im 19. Jahrhundert ausgreifen. Rebenich jedoch zieht es zu den neu gegründeten Altertumswissenschaften mit der klassischen Philologie an der Spitze. Deren Zuständigkeiten fasste Ulrich von Wilamowitz-Möllendorf, einer der frühen Koryphäen des Fachs und Prorektor der Uni Göttingen, einst grandios zusammen.
Die Partikel Ahn und die Entelechie des Aristoteles, die heiligen Grotten Apollons und der Götze Besas, das Lied der Sappho und die Predigt der heiligen Thekla, die Metrik Pindars und der Mästisch von Pompeji, die Fratzen der Dipylon-Vasen und die Thermen Caracallas, die Kegelschnitte des Apollonios und die Astronomie des Petosiris. Alles, alles gehört zur Philologie, denn es gehört zu dem Objekte, das sie verstehen will. Auch nicht eines kann sie missen.
Rebenich würdigt große und mittelgroße Gelehrte in erschütternder Zahl. Allenfalls von den prominentesten, etwa Theodor Mommsen und Johann Gustav Droysen, viel später Christian Meyer, dürfte das Publikum mehrheitlich mehr wissen, als dass Straßen nach ihnen benannt wurden. Aber das macht nichts. Oft verdichten sich die professoralen Kämpfe um Posten und Projekte, um Anerkennung und Macht, um Forschungsgelder und Editionen zu allzu menschlichen Dramen, nicht ohne weiteres, Netflix-tauglich, aber durchaus packend. Theodor Mommsen etwa stöhnte über die mächtige Berliner Akademie der Wissenschaften, in der er selbst Mitglied war.
Übrigens können die Berliner mich lecken, wo sie wollen.
Zugleich erschien der Forschungsalltag vielen ermüdend. Ein hämischer Doktorand verfasste die Satire »Die Wissenschaft des Nichtwissenswerten«. Beklemmend liest sich die Lebensbilanz des Ägyptologen Adolf Ehrmann.
»Ich habe 30 Jahre lang alle Arbeiten und Hilfsarbeiten mitgemacht. Ich habe Texte verglichen und unendliche Texte übersetzt. Ich habe 4000 Stellen autografiert und auch beim Ordnen der Zettel geholfen. Zuletzt habe ich 18 Jahre lang die gesammelten Zettel, es waren 1.300.000 Stück, durchgearbeitet.«
Frische Injektionen taten Not. Friedrich Nietzsche, der Außenseiter, mischte die Zunft im Zeichen des Lebens auf wie kein Zweiter. Sozialdarwinistische Konzepte fanden Gefallen, Begriffe wie Volk und Rasse griffen um sich. Der priesterlich-guruhafte Lyriker Stefan George stilisierte einflussreich, aber fern aller Akademien, Platon zu einem spirituellen Lehrer, an dem die Experten bis dato stur vorbeigeforscht hatten, und fantasierte,
»dass ein Strahl von Hellas auf uns fiel. Darin finde man den Umschwung des deutschen Wesens bei der Jahrhundertwende.«
Den Ruhm des Widerstands haben die Altertumswissenschaftler nie erbeutet, nicht im Ersten Weltkrieg und schon gar nicht in dem Reich, das sich das Dritte nannte. Die allermeisten ließen tatenlos geschehen, was geschah, einige machten engagiert mit. Rebenich untersucht die fachlichen Folgen der deutschen Teilung und nähert sich vorsichtig der Gegenwart. Viele Lehrstühle, begrenzte Relevanz, könnte das spröde Resümee lauten. Aber Stefan Rebenich, der sein Buch so erkennbar wie elegant aus älteren Aufsätzen komponiert hat, glaubt als klassischer Philologe, dass da noch mehr geht. Viel mehr.
Vor allem wird das antike Erbe weiter den Menschen aus intellektueller, politischer und moralischer Unmündigkeit befreien, weil es jedem Einzelnen, unabhängig von seiner Herkunft, Religion, Nation und Hautfarbe, individuell etwas sagt, das über den Tag hinaus Bestand hat.
Stefan Rebenich, die Deutschen und ihre Antike, eine wechselvolle Beziehung. Erschien bei Klett-Cotta, 496 Seiten für 38 Euro. Arno Ozesek stellte es uns vor.
Deutschlandfunk Kultur. Lesart.
In Deutschland gerät man in Wallungen, sobald etwas aus der Antike zu stammen scheint und irgendwie südlich anmutet. Griechenland, Italien, allesamt Sehnsuchtsorte. Und genau um diese speziell deutsche Haltung geht es heute in der Lesart. Derjenige, mit dem alles begann, ist, Sie ahnen es vielleicht schon, Johann Wolfgang von Goethe. Er hat schon vor seiner Reise nach Italien den Smash-Hit »Kennst du das Land, wo die Zitronen blühen?« gedichtet. Golo Maurer Leiter der Bibliothek des Max-Planck-Instituts für Kunstgeschichte in Rom, der Bibliotheca Herziana, hat ein Buch über Goethe, Italien und die Suche der Deutschen nach sich selbst geschrieben. Heimreisen heißt es. Guten Tag nach Rom, Herr Maurer.
Guten Tag, Frau Albert.
Goethe war ein Mann in der Krise, so erklären Sie uns in Ihrem Buch, als er endlich dann 1786 nach Italien floh. Wonach suchte er überhaupt?
Naja, diese Italienreise von Goethe war ja eine verspätete Italienreise und hatte eine Vorgeschichte. Damals fuhr man nach Italien normalerweise als junger Mann, also als die Söhne des Patriziats und des Adels, also zu Deutsch verwöhnte junge Schnösel aus der Oberschicht. Und ein ebensolcher verwöhnter junger Schnösel, wenn auch ein genialer Schnösel, ist ja Goethe auch gewesen, als er jung gewesen war, frisch berühmter Autor des Werther. Und als solcher hätte er nach Italien fahren sollen, genau wie sein Vater. Und diese Reise kam nicht zustande. Stattdessen ist er, wie er allgemein bekannt, nach Weimar gegangen und hat dort 10 Jahre für den Herzog von Weimar seinen Staat geleitet. Er war Minister und hat sich immer tiefer in den bürokratischen Sumpf dieses kleinen Herzogtums verstrickt. Und das, was er eigentlich war, nämlich Dichter, Schriftsteller, das kam immer kürzer. Und das hat er mit den Jahren auch gespürt, dass er in Weimar zu versauern drohte, dass sein Leben zur Hälfte schon fast vorbei war. Und das hat in ihm eine regelrechte Torschlusspanik erzeugt, eine Midlife-Crisis, könnte man heute sagen. Und Italien erschien ihm eigentlich als der rettende Ausweg, diesen Ballast eines Lebens, was irgendwie in eine falsche Richtung gegangen ist, wieder abzuwerfen und wieder auf das Eigentliche zurückzukommen, was er als junger Mann ja so erfolgreich begonnen hatte. Also das war seine große Hoffnung für Italien.
Er ist dann jemand, der tatsächlich Italien als Befreiung erlebt. Sie nennen ihn ja auch den Erfinder der therapeutischen Reise. Was ist das denn in Italien, was ihm da begegnet? Konstruiert er das oder ist das auch eine Art Vereinnahmung, die er selber dann bewerkstelligt?
Ja, Goethe war ja eine irgendwie glücklich veranlagte Natur, weil er in der Lage war, sowohl seine Konstruktionen, seine Projektionen auf dieses Land, und von denen gab es ja viele, durch das, was er von seinem Vater gehört hat, was er von anderen gehört hat. Zum Beispiel das berühmte Lied »Kennst du das Land, wo die Zitronen blühen?« Das hat er ja geschrieben, noch bevor er selbst Italien überhaupt kennengelernt hat. Mhm. Also der diese Projektionen in Einklang bringen kann mit den tatsächlichen Erlebnissen, wenn er dann dort ist, wo das nicht aufeinander kracht. Und ich glaube, dass es zum einen mal war es die Befreiung von der Last der Amtsgeschäfte und auch von den sozialen Verstrickungen, die er in Weimar hatte. Er war endlich ein freier Mann. Er war wieder ganz alleine unterwegs. Er betont das ja, dass er ohne Diener reist, dass er alles selbst machen muss. Das verjüngt, das bringt einen mit dem praktischen Leben wieder mehr in Berührung. Und dann natürlich das zauberhafte Erlebnis eines Landes, wo alles anders ist, weil Italien ist ja so eine Art Gegenwelt zu Deutschland, durch die Alpen getrennt. Dort ist das Wetter anders, dort sind die Menschen anders. Dort gibt es Kunstwerke an allen Ecken. Er begegnet auf einmal den Werken der Antike. All das hat eigentlich wie ein Rausch auf ihn gewirkt. Und der hatte natürlich den großen Vorteil, dass er gewissermaßen der Letzte war, der nicht auf den eigenen Spuren nach Italien reisen musste. Also vor ihm ist kein Goethe nach Italien gefahren, dem er hätte nacheifern müssen.
Und diese Haltung, seine Reise wird dann ja ungeheuer wirkmächtig. Ihm folgen die ganzen Trabanten nach. Wie erklären Sie sich das, Golo Maura? War es eine Fremde, die leicht auszuhalten war? So ein Gegenbild, das dann auch etwas Eigenes verstärkt hat in den deutschen Reisenden?
Ja, vielleicht kommt da etwas zum Tragen, was diese Reise ja eigentlich als vielleicht zur ersten modernen Reise macht, zur ersten bürgerlichen Reise. Weil man fuhr ja schon seit hunderten Jahren nach Italien, aber eben als Kavalierstour. Und Goethe hat ein neues Publikum angesprochen mit seiner Reise, als sie dann ja endlich 40 Jahre später publiziert wurde. Und dieses Publikum war genau dieses Bildungsbürgertum, das ja zur tragenden Schicht im 19. Jahrhundert wurde gesellschaftlich. Nämlich all diese Lehrer, Anwälte, Ärzte, Advokaten, Beamten, die, als sie jung waren, vielleicht auch mal Gedichte geschrieben haben und gedacht hatten, sie könnten Schauspieler werden oder Dichter, und die dann eben doch nur in bürgerliche Berufe eingetreten sind, ein bisschen so eben wie Goethe. Und die haben in Goethe ihren Lebenslauf natürlich im Großen gespiegelt gesehen. Und die Sehnsucht, ihr Leben noch einmal rumzudrehen, noch einmal was anderes zu machen, noch mal von vorne anzufangen, da kam die italienische Reise von Goethe wie eine Blaupause eigentlich wie gelegen. Und diese Lust oder dieses Bedürfnis, es nochmal zu versuchen und sei es nur für wenige Wochen oder Monate. Ich glaube, das war das Neue an der italienischen Reise. Und so erkläre ich mir auch diese enorme Wirkkraft dieser Reise.
Sie nennen es auch die Urreise des bürgerlichen Deutschlands. Was hieß das denn für das Selbstverständnis? Bei Ihnen kommt ja dann auch der Begriff des Patriotismus vor.
Ja, ich meine, Patriotismus ist ja noch eine Kategorie, die dem 18. Jahrhundert fast fremd ist. Und vor allem Goethe, ja, der hat sich als Weimarer gesehen, als Frankfurter, als Weltbürger vielleicht später. Aber das beginnt ja eigentlich mit den Napoleonischen Kriegen, dass das deutsche Bürgertum meistens es plötzlich merkt, dass sie ja im Gegensatz zu Frankreich gar keine Nation sind, keine politisch geeinte. Und das kam auch nach dem Wiener Kongress, wurde das ja entgegen der Hoffnungen nicht verwirklicht. Und gewissermaßen als Ersatzhandlung hat sich ja Deutschland dann kulturell konstituiert als Nation, als die sogenannte Kulturnation, wie man das später nennt. Und in dieser Kulturnation, die ja eigentlich ein Geflecht von Lesezirkeln, von Zeitungslesern, von intellektuell tätigen Menschen über das ganze Territorium dieser vielen Fürstentümer verstreut war, war Italien und Goethe eigentlich eine der bindenden Elemente. Also man kann fast sagen, die Beschäftigung mit einem dritten Land, was außerhalb dieses deutschen Territoriums lag, Italien, vermittelt durch Goethe, das wurde so etwas wie ein Bindeglied, eine Nation, die dann erst 1871 politisch auch zur Einheit gefunden hatte. Insofern ist dieses Paradox, dass das vornationale Deutschland durch ein fremdes Land zu seiner nationalen Identität gefunden hat, die kulturell konnotiert war natürlich.
Sie sprechen auch, Golo Maurer, von einer kompensatorischen Ersatzhandlung. Das kennzeichnet ja genau dieses Motiv. Nun gibt es sehr viele wissenschaftliche Institutionen, auch gerade in Rom. Sie selbst sind an einer beschäftigt. Steht das denn auch in dieser Tradition der kulturellen Aneignung oder es vielleicht sogar besser zu können, auch die Archäologie, die Kunstgeschichte, als die Italiener selbst? Wie sehen Sie das?
Ja, also absolut. Das ist natürlich ein bisschen die Kehrseite dieser glorreichen Medaille, dieser vielen Institutsgründungen und der wissenschaftlichen Exzellenz deutscher Institute in Italien, dass dieses wissenschaftliche Engagement in Italien so, ja, gegen Ende des 19. Jahrhunderts beginnt, so ein bisschen das sentimentale Engagement abzulösen. Also man sucht nicht mehr so die blühenden Zitronen, sondern man möchte die Kunstwerke erforschen, die Archäologie erforschen, die Archive erforschen und so weiter. Und zu diesem Zweck gründet man so ein bisschen, wie man in Namibia Handelsniederlassungen und Kolonien gründet, gründet man in Rom Institute, Stützpunkte, wo die Wissenschaftler sozusagen auf fremdem Terrain dann heimische Verhältnisse vorfinden. Und wenn man in die Geschichte guckt, ist da natürlich dieser, ich würde schon sagen, koloniale Dünkel der Deutschen, dass eigentlich nur sie italienische Kultur, zu der ja auch die Antike gehört, mit der angemessenen Gründlichkeit und methodischen Ausgeklügeltheit erforschen können und dazu auch die Infrastruktur schaffen, die dazu nötig ist. Und das ist sehr auffällig, dass sich da vor allem die Deutschen engagieren. Ein bisschen taten das ja auch Franzosen, Engländer und Amerikaner und Holländer, aber keineswegs in diesem Ausmaß wie die Deutschen.
Es kommt dann sogar zu tragischen Fällen. Einen erzählen Sie von dem Kunstsammler und Kunsthändler Ludwig Pollack, der Jude war und Italien und Goethe über alles geliebt hat, in Rom beheimatet und der dann am Ende aber deportiert wird. Auch er im Umfeld der Herzianer. Golo Maurer, gab es denn auch gegensätzliche Italien-Erforschungen, zum Beispiel dann im 20. Jahrhundert, die nicht so schwärmerisch waren? Bei Ihnen kommen ja auch Rudolf Borchert oder viel später dann Bachmann und Henze vor.
Ja, also Gegenentwürfe gibt es natürlich. Also es gibt sehr bald den Typus des sehr nüchternen Wissenschaftler, des Archivreisenden, der taucht schon im späten 19. Jahrhundert auf, der immer 5 Meter Deutschland um sich mit herumträgt, der dem italienischen Gastland sozusagen eher skeptisch gegenüber eingestellt ist und der sozusagen nach Italien kommt, um strenge Wissenschaft zu machen, um Bauten zu vermessen, um Archive auszuheben und so weiter. Also da gibt es ganz dezidiert eigentlich den antischwärmerischen, streng positivistischen Typus. Das kommt durchaus vor. So wie es ja überhaupt immer schon Italien Feinde gegeben hat, die aber auch nach Italien gefahren sind. Das ist ja das Paradox, dass viele, die über Italien schimpfen, trotzdem ständig dort sind.
Vielen Dank nach Rom.
Ja, danke Ihnen.
Heimreisen, Goethe, Italien und die Suche der Deutschen nach sich selbst heißt Golo Maurers Buch. Es ist bei Rowohlt erschienen, 544 Seiten für 28 Euro.
Mehr von der Lesart hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und iOS.